Ja, liebe Zuhörer, eine kurze Info vorweg. Ab Minute 45 ungefähr sprechen wir über die FIDE-Präsidentenwahlen. Und mittlerweile hat der angesprochene Kandidat Kirsan Ilyumjinov seine Kandidatur zurückgezogen. Es gibt also nur noch 3 Kandidaten. Das vorab und Näheres dann später. Einen schönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und heute mache ich es mal wieder so, dass ich meinen Co-Moderator zuerst begrüße. Es ist der Gewinner des Politiken Cup in Helsingør im Jahr 2010 an der Seite von Matthias Blühbaum und Alexei Schirov. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich und hallo Dankeschön. Johnny.
Dankeschön, hat ja lang genug gedauert. Vielen Dank.
Ja, immerhin, das ist unvergessen, dieser Erfolg von dir. Okay, Spaß beiseite. Wir haben heute einen hochkarätigen Gast wieder. Seit 2001 ist er in Brüssel als EU-Beamter tätig. Zurzeit ist er Leiter der Rechtsabteilung beim Europäischen Außendienst, wenn der Lebenslauf noch stimmt. Außerdem tätig als Professor für EU-Recht an der School of Governance in Brüssel. Aber wir reden heute natürlich nicht über Europa, sondern über Schach. Und da muss man sagen, er ist ein sehr renommierter Schachhistoriker und zwar insbesondere Präsident der Chess History and Literature Society. Schweres Wort. Ja, herzlich willkommen, Dr. Frank Hoffmeister. Hallo.
Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, Herr Busse, für die freundliche Einleitung.
Ja, meine erste Frage ist, wird denn auch bei der Europäischen Union ein bisschen Schach gespielt?
Ja, in der Tat. Wir haben eine Betriebsschachgruppe mit dem Namen Europe Chess. Und nach der Osterweiterung, also 2004, kamen immer mehr starke Spieler aus den ehemaligen sozialistischen Ländern zu uns. Und deswegen habe ich damals als Vorsitzender dieser Schachgruppe den Entschluss getroffen, dass wir auch bei den belgischen Meisterschaften mitspielen. Da musste man natürlich ganz unten anfangen, 5. Liga, aber im Laufe der Zeit immer weiter nach oben und dann ist es uns tatsächlich gelungen, als reine Amateurmannschaft in die erste belgische Liga aufzusteigen. Da sind wir aber dann auch wieder abgewatscht worden, denn ohne GMs aus Deutschland und Holland oder Frankreich wird die Luft eben doch dünner. Deswegen bewegen wir uns jetzt seit einigen Jahren in der zweiten belgischen Liga, aber da sind wir durchaus anerkannt. Und unsere Gegner kennen uns inzwischen schon. Also wenn wir gegen eine Stadt spielen wie Liège oder Gent und so weiter, dann sind die gewohnt, dass am ersten Brett vielleicht ein Bulgare, am zweiten ein Spanier und am dritten ein Deutscher spielt. Das hat sich inzwischen gut eingebürgert.
Ja, sehr schön. Johnny, Frage an dich. Wie ist denn dein Zugang zu Schachgeschichte?
Ich habe nicht so einen ganz leichten Zugang zu, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist etwas, was mich sehr interessiert hat. Ich habe auch mal so eine Videoserie über alle Schachweltmeister gemacht und habe da dann ein bisschen mehr so den Zugang gefunden. Aber ich muss sagen, mich interessiert Schachgeschichte immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann daraus, oder Geschichte im Allgemeinen, ich kann daraus etwas für heute lernen. Also für mich ist Geschichte auch immer das Lernen, was wollen wir vielleicht nicht nochmal haben, wie können wir Dinge anders machen, damit Dinge, die früher passiert sind, die wir nicht mehr wollen, nicht mehr passieren. Und dann ist das sozusagen sehr nah am Herzen. Andere Dinge, die dann alle sehr theoretisch und fachtechnisch sind, da habe ich bisher noch nicht so den Zugang gefunden.
Aber Sie nicken, Herr Dr. Hoffmeister, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit von Ihrem Ansatz weg, oder?
Ja, natürlich. Also Geschichte ist ja kein Ach pur Ach, nicht? Sondern es ist immer der Zusammenhang mit dem Jetzt und Heute wichtig. Und auf der anderen Seite muss man aufpassen, mit den Maßstäben von heute die Leistungen der Meister der Vergangenheit zu würdigen. Natürlich findet man in einer Weltklasse-Partie aus dem 19. Jahrhundert nach heutigen Maßstäben relativ viele Fehler und würde dann sagen, ach Gott, die Partie muss ich mir gar nicht angucken. Wenn man aber den Maßstab anlegt, wie war denn der Stand der Schachtechnik oder der Öffnungstheorie und so weiter damals, kann man relativ schnell erkennen, dass da schon wahnsinnig viele progressive Elemente auch drin waren. Und das aufzuarbeiten und gut darzustellen, ist eben dann auch die Arbeit eines guten Schachhistorikers. Und dann macht es auch wieder Spaß.
Wie sind Sie zum Schachhistoriker geworden? War da eine besondere prägende Persönlichkeit, wo Sie gesagt haben, da gucke ich mal in den Lebenslauf oder wie kam das?
Ja, das war so, dass ich also für unseren Schachclub Europe Chess eine Reihe an Vorträgen gehalten habe über berühmte Spieler der Vergangenheit. Also angefangen, sagen wir mal so, von Howard Staunton, ja, ein Engländer, dem die englische Eröffnung zugeschrieben wird, und dann natürlich Anderson und Murphy und die ganzen Leute. Und in dem Zusammenhang haben mich meine Kollegen halt immer auch gefragt und gesagt, sag mal, haben diese Spieler eigentlich auch für meine Nation eine Bedeutung gehabt? Also hat Staunton über England hinaus eine Rolle gespielt? Oder Anderson? Ja, kann ein Franzose was mit Anderson anfangen? Ja. Und die Frage hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, stimmt, das müsste man eigentlich mal genauer angucken. Gibt es da Zusammenhänge, also sozusagen eine europäische Schachgeschichte? Ja, dass also diejenigen, die in ihrer Zeit bedeutend für ihre Nation waren, auch das Schach der Nachbarländer befruchtet haben. Und da habe ich angefangen, mein Buch zur Schachtheorie im 19. Jahrhundert zu schreiben und bin dann immer weiter und tiefer geraten, weil es eine wahnsinnig viele Bücher gab in der Zeit, die eben nicht zitiert haben. Ja, die haben Ideen von anderen übernommen, aber nicht zitiert. Also sowas wie geistiges Eigentum gab es halt nicht. Und das habe ich dann rekonstruieren können. Also zum Beispiel das berühmteste französische Schachbuch von 1833 vom damals besten Spieler La Bourdonnais, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, der hat gnadenlos abgeschrieben von Philidor und von anderen. Und ich habe keinen einzigen eigenen Gedanken von La Bourdonnais gefunden. Und umgekehrt haben andere neue Ideen gehabt und sind dann dafür gar nicht groß von den anderen gefeiert worden. Also diese Zusammenhänge finde ich irgendwie sehr spannend, sind auch schwierig zu finden. Aber dadurch hat sich ergeben, dass ich mich mit Schachgeschichte mehr und mehr beschäftigt habe.
Johnny, haben wir das Buch hier im Programm im Chess Tigers Store? Ich weiß es gar nicht.
Also ich glaube, wir haben es zumindest im Laden. Um ganz ehrlich zu sein, das müsste McFarland sein. Ist das richtig, dass das bei McFarland rausgekommen ist?
Absolut. Das ist ein Großband von McFarland und also ist auf jeden Fall über McFarland zu beziehen. Das heißt, wer im Chess Tigers Shop vorbeikommt, der dürfte es dann zumindest über Bestellung bekommen.
Ja, okay, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, ich habe das auch gesehen schon. Und wir hatten jetzt auch ganz viele McFarland-Bücher hier in Dresden vor Ort. Und ich glaube, das war auch mit dabei. Es waren so viele, ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne gemerkt, aber ich glaube, das war auch dabei. Genau, weil wir ja hier auch die Meisterschaft der Senioren hatten, die Amateurmeisterschaft und sowas da mal sehr gut ankommt. Und genau, das sagt mir was.
Also für die, die es jetzt als Podcast hören, das Buch heißt Chess Theory from Stammer to Steinitz. Also da beleuchten sie die Zeit 1735 bis 1894, doch immerhin über 150 Jahre. Stammer sagt vielleicht nicht allen was. Das ist so der Nachfolger von Philidor, habe ich mir gemerkt. Aber das ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen, oder?
Ja und nein. Also Stammer kommt aus derselben Zeit wie Philidor. Aber er galt vor Philidor als der beste Spieler.
Oh, okay.
Ja. Und Philidor ist dann mal nach London gekommen und soll ihn vernichtend geschlagen haben. Das heißt also, wenn, dann müsste man sagen, Philidor ist der Nachfolger von Stammer. Und Stammer war auch nicht als praktischer Spieler berühmt, sondern der hat Schachprobleme veröffentlicht. 200 Probleme, im Grunde Kombinationsaufgaben. Und von diesen Problemen zehren viele Jahrzehnte nach. Also diese Probleme werden dann nachgedruckt bis Mitte 1850. Das heißt, er hat 100 Jahre das kombinatorische Wissen im Schach im Grunde vermittelt. Und noch heute finden Sie also Elemente, Pattideen oder den Zusammenspiel von Stigmat und sagen wir mal, eine Ablenkung und so weiter. Das kombiniert er alles in seinen Problemen. Und für die damalige Zeit war das halt klasse. Ja? Ja. Problem von Stammer, letzter Satz, er hat es nicht erklärt. Der hat einfach nur die Aufgabe reingeschrieben und dann die Lösung. Ja? Pädagogisch gesehen war er vermutlich nicht der Beste, aber die Qualität der Probleme war so gut, dass sie eben über 100 Jahre lang immer wieder rezipiert wurden.
Ich habe noch ein anderes Buch in petto hier, 100 Jahre belgische Schachgeschichte. Jetzt muss ich ehrlich sein, wenn ich Schach und Belgien höre, dann habe ich jetzt nicht so direkt die Assoziation, dass da so ein Spitzenspieler vor mein geistiges Auge kommt. Das Einzige ist der Daniel Darda von Deizesau oder Ex-Deizesau. Der hat auch diesen Simultan-Weltrekord, glaube ich, irgendwie gebrochen. Ne? Aber was kann man denn, oder was haben Sie geschrieben über 100 Jahre belgische Schachgeschichte?
Ja, ja, es ging mir genauso. Also als ich in Belgien ankam, hatte ich also nicht das Gefühl, dass es hier eine große Schachnation ist, wo Schach eine große Rolle spielt. Aber dadurch, dass wir eben mitspielen im Verband und so weiter, kam es dazu, dass der Präsident des Belgischen Schachbundes, ein Deutscher aus der deutschen Minderheit, mich angerufen hat und gesagt, du, wir haben jetzt 100 Jahre Jubiläum und du weißt ja, es ist schwierig mit den Wallonen und den Flamen und die kommen da nicht so auf den grünen Zweig. Wir würden da ganz gerne, dass einer aus einer dritten Perspektive was zur Schachgeschichte schreibt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und es gibt in der Tat schon ein paar größere Namen. Vielleicht sagt Ihnen Kolle was, Edgar Kolle.
Das ist das
Kolle-System, Kolle. Genau, Kolle-System benannt. Der war in den 20er Jahren, gehört er zur erweiterten Spitze, ist allerdings früh gestorben, 32. Und dann nach dem Krieg, der stärkste Spieler war Alberic O'Kelly. Der war so belgischer GM und ist berühmt geworden als Fernschach-Weltmeister und später auch Schiedsrichter des WM-Kampfs Petrosian gegen Spassky. Also es gab schon ein paar Belgier, die nochmal über die Grenzen hinaus Bedeutung hatten, aber die kann man eben an einer Hand abzählen. Heute Daniel Darda, klar der stärkste GM über 2-6, hat die letzte belgische Meisterschaft wieder gewonnen. Ausnahmetalent.
Und ansonsten sind ja auch viele Belgier, die sonst heutzutage spielen, ja auch jetzt nicht belgischen Ursprungs, sondern Belgien hat ja eine ganze Reihe von Spielern. Also ich denke da an Degu Batze zum Beispiel und an den leider zu früh verstorbenen, ich versuche jetzt das T nicht an die falsche Stelle zu setzen, Malakoff. Ja, einige, die da auch dann die belgischen Meisterschaften mitspielen. Das durfte ich nämlich erleben. Da habe ich mal ein Turnier in Brügge gespielt, was wunderschön war im August. Ein ganz tolles Turnier. Das Turnier selber leider in einer Turnhalle. Aber ansonsten, die Stadt war fantastisch und der Kreis schließt sich. Ja, bei Thinkers Publishing ist ja auch ein belgischer Verlag.
Genau, ja, die Brugge Meisters, das ist ein tolles Turnier. Und also Matlakov spielt eine Rolle. Gurevich hat in Belgien Fuß gefasst. Da gibt es ein paar große Namen. In der Tat, und die beleuchte ich. Also das Buch ist im Grunde ein Überblick über die Verbandsgeschichte, auch die nationalen Meisterschaften. Aber dann habe ich auch Porträts über die wichtigsten belgischen Meisterschaften. Also so Kurzporträts mit Partien und so weiter, sodass also jeder, der sich ein Bild machen will über Belgien, im Grunde auf 150 Seiten das Wichtigste findet.
Ich bin jetzt doch versucht, noch was Schachliches reinzubringen. Kolle-System, Johnny als IM und Eröffnungsspezialist. Das ist schon, also kannst du es kurz erläutern, was die Idee dahinter ist und für wie gut du das hältst?
Also ich kann dazu folgende Geschichte erzählen. Das ist das Erste, was ich versucht habe, Ruben Kölner auszutreiben, dass er das spielt, als ich ihn vor, ich glaube 2015 als Trainer übernommen habe, habe ich gesagt, du hörst mit deinem Philidor auf. Spielt denn mit Schwarz Philidor und mit deinem Kolle-System. Wenn aus dir was werden will, dann musst du also einigermaßen anständige Öffnungen spielen. Und siehe da, er spielt beides immer noch und hat 2,5,30. Also er hat sich durchgesetzt und seinen Weg gemacht. Das Kolle-System basiert auf D4, E3, Springer, F3 und ist sozusagen, ich nenne das immer ein Patentaufbau. Also ein bisschen was man gegen alles spielen kann. Sehr solide. Ich habe es inzwischen auch schon einige Male gespielt oder sogar sehr häufig gespielt. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Zum Beispiel mit B3, dann ist es Kolle Zuckertort oder eben mit C3, was man dann eher als den klassischen Kolle bezeichnen würde. Und es gibt ein neues, tolles Buch von Richard Pellizzer über das Kolle Zuckertort-System, was ich nur jedem empfehlen kann. Allerdings, ich wollte das Buch hier verkaufen und da fehlten die letzten 10 Seiten. Also jeder, der sich das Buch gekauft hat, sollte mal sich die letzten 10 Seiten angucken und sonst beim Verlag mal nachhaken, weil zumindest in der Lieferung, die wir gerade bekommen haben, fehlen die letzten 10.
Okay, So viel dazu. Dann gibt es aber noch einen anderen Verband, über den Sie auch geschrieben haben, nämlich den französischen Schachverband. Und da blende ich hier mal ein anderes Buch ein. Vielleicht können Sie zu der Entstehung noch was sagen.
Ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Jean-Olivier Lecomte, dem Vorsitzenden der französischen Schachhistorikerkommission, und Herbert Bastian, früheren DSB-Präsident und auch Schachhistoriker. Wir haben uns zusammengetan, damals als der französische Verband 100 Jahre alt wurde. Und Jean-Olivier meinte, der Verband selber kriegt das nicht auf die Reihe, da was zu machen. Und deswegen haben wir die Eigeninitiative uns überlegt, das wäre jetzt ein wichtiges Ereignis, um die Anfänge in Frankreich darzustellen, aber auch später den Einfluss, den Frankreich auf andere Nationen hatten, so ein bisschen wie mein Stammerbuch, ne, auf Frankreich konzentriert. Und dann haben wir international renommierte Autoren angeschrieben und die meisten haben sofort zugesagt. Und daraus ist dieses Buch geworden beim Excelsior Verlag. Reiti Spirek war auch einverstanden. Sehr schön gebunden und ja, die Franzosen waren happy, haben dann auch ein Vorwort geschrieben und auch Fidepräsident Vorkovic, über den wir später vielleicht noch sprechen, hat da auch ein Vorwort drin und Ulrich Krause und so weiter. Also es war eine Hommage an den französischen Schachverband, aber mit einem Schwerpunkt auch Frühgeschichte.
Ja, und Johnny Excelsior Verlag, wenn ich das sehe, ne, das ist ja der Verlag, der die Zeitschrift Schach herausgibt, aber eben nicht nur, es gibt ja noch ein paar Bücher, die da auch dazu gehören.
Genau, dieses zum Beispiel, dann gibt es einen ganz tollen Lasker 3-Bänder und aber auch etwas zu Philidor, den von Susanne Poldauf, den ich mir jetzt selber neulich mal reingezogen habe im Vorfeld zu meinem Termin in Rheinsberg, anlässlich Philidors 300. Geburtstag. Und auch zum Beispiel ein tolles Buch, das der KGB setzt matt. Also genau, da gibt es einige immer mit einem starken historischen Fokus erschienene Bücher, die man, glaube ich, alle, und das sage ich jetzt nicht nur, um sie verkaufen zu wollen, sondern weil ich das wirklich glaube, alle sehr guten Herzens empfehlen kann.
Ja, absolut. Ich kann dazu sagen, der Reihe hat auch ein Händchen dafür gehabt, wichtige Themen zu besetzen, die ein bisschen unterbelichtet waren. Dazu kam zum Beispiel noch ein Buch, wie Vanya Meister wurde, also das letzte Werk von Lasker, der dann quasi eine Parabel geschrieben hat über sich als jungen Lasker und Tarasch, seinen Antipoden, und das in eine russische Parabel. Ja, das ist in Moskau erschienen und übersetzt auf Deutsch. Solche Sachen findet man sonst nicht. Und Reiti Spirek hat das dann ans Tageslicht gefördert. Sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr wichtig.
Jetzt haben Sie über den belgischen Schachverband geschrieben, über den französischen Schachverband. Jetzt liegt es natürlich auch nahe, über den deutschen Schachbund zu schreiben oder das Schach in Deutschland, denn der Schachbund feiert ja auch 150-jähriges Jubiläum. Ich glaube, nächstes Jahr schon, 2027, genau. Wie sieht es denn an der Front aus?
Ja, in der Tat, also das Jubiläum kommt und Herbert Bastian hat Kollegen angefragt, ob wir nicht einen Sammelband machen können. Es war allerdings die Finanzierung durch den DSB äußerst unsicher. Und es gibt auch noch privaten Grund, sodass der Herbert leider nicht so vorangekommen ist, wie er sich das gewünscht hat. Und vor dem Hintergrund gehe ich jetzt davon aus, dass wir es anders machen. Also ich habe ein Projekt, das ich über die Geschichte des Deutschlands die letzten 150 Jahre auf Englisch ein Buch veröffentliche, mit Hilfe sowohl von Michael Nägele, dem aus meiner Sicht führenden Schachhistoriker, der auch wieder sich zurückgemeldet hat. Vielen Dank dafür, Michael. Und auch Herbert Bastian, der auch ein unglaubliches Wissen hat, also so dass die beiden mir helfen können, die wichtigsten Kliffen zu umschiffen, sage ich mal. Aber es soll dann halt ein einbändiges Werk sein, wo die Geschichte zusammengefasst, aber auch bewertet wird. Ja, wenn man an die bisherigen Bücher schaut, zum Beispiel zum 100-jährigen Jubiläum hat Alfred Diehl rausgegeben für den DSB. Das hat eher den Charakter einer Chronik, ja. Das heißt also, ein DSB-Funktionär berichtet uns, was der DSB-Vorstand so Jahr für Jahr beschlossen hat. Das ist nur begrenzt interessant und lässt eben auch die unangenehmen Dinge aus. Der unabhängige Historiker kann da weiter ausgreifen und bestimmte Dinge auch kritisieren, bewerten, in Zusammenhang stellen. Und das habe ich mir vorgenommen und hoffe auch, dass das dann pünktlich im Sommer nächsten Jahres zum Jubiläum auch erscheint.
Prima. Ja, da freuen wir uns drauf und hoffen, dass es nicht nur dort Bücher geben wird, sondern dass auch wieder ein richtiges Schachfest organisiert wird, so ähnlich wie es beim Schachgipfel ja jetzt auch der Fall war. Johnny, da reden wir sicherlich gleich nochmal drüber, weil du ja gerade frisch in Dresden bist. Aber zurück nochmal zur Schachgeschichte. Sie sind, das hatte ich angekündigt, Präsident der Ken Wild Association. Jetzt habe ich es. Nee, der ehemaligen Ken Wild Association, die jetzt anders heißt, genau. Und jetzt blende ich mal den Ken Wild ein. Mhm. Und Sie können das vielleicht mal erklären, was das denn für ein Mensch ist und für eine Vereinigung, der Sie da vorstehen.
Ja, also Ken Wild, inzwischen verstorben, war ein britischer Schachhistoriker, der sich zur Aufgabe gemacht hat, seltene Turniere zusammenzustellen. Nicht? Also es gibt meistens ausgewählte Partien in den damaligen Schachzeitschriften, ja, aber wenn es kein ordentliches Turnierbuch gab, dann sind die Hälfte der Partien irgendwie verloren gegangen. Und der gute Ken hat dann also in minutiöser Arbeit versucht, das zusammenzustellen, verschiedene Quellen gesichtet und dann eben alte Turniere in so einer Art Broschürenform zugänglich gemacht. Ne? Dadurch ist er auch mit vielen anderen in Kontakt gekommen und hat viele Freunde gehabt. Und als er gestorben ist, haben die Freunde beschlossen, okay, wir gründen zu seinen Ehren eine Vereinigung der internationalen Schachhistoriker. Einige Jahre später kam dann die Idee, dass man, gerade weil der Name nicht so wahnsinnig bekannt ist, eine Umbenennung vornimmt, deswegen heute Chess History and Literature Society, also Schachgeschichte und Literatur, mit Website auf Englisch und Deutsch. Und wir haben Mitglieder, über 100 Mitglieder in der ganzen Welt, Schwerpunkt allerdings in Europa. Ja, Idee ist, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Da gibt es also sozusagen die Mitgliederversammlung so gesehen und immer einen Schwerpunkt bilden. Also letztes Jahr beispielsweise Valencia, das vor 550 Jahren ist ein Buch entstanden von Francesco Vincent, wo die modernen Regeln des Schachs zum ersten Mal benutzt wurden. Da haben wir uns also mit Schach in Spanien beschäftigt bis heute. Ich habe einen Vortrag gehalten über den WM-Kampf Sevilla 87 und so weiter. Und dieses Jahr treffen wir uns in Kopenhagen Ende August. Schwerpunkt Schach in Skandinavien. Und da geht es von den Anfängen, also Louis Chessman, nicht die berühmten Schachfiguren, die heute in London zu finden sind, aus Walnussholz geschnitzt, ja, bis hin zu den modernen skandinavischen Großmeistern, darunter Nimzowitsch, später Larsen und so weiter. Und da kommen dann 20, 30 Leute für 2-3 Tage zusammen. Man trägt vor, hat aber auch eine schöne Zeit miteinander, Stadtbesichtigung, Schach und Kopenhagen beispielsweise, wenn wir uns einen halben Tag uns angucken. Und jedem, der das interessiert, der ist gerne aufgerufen, sich bei mir zu melden. Das ist eine ganz nette Truppe, sag ich mal. Und wie in vielen diesen Dingen ist allerdings unser Altersdurchschnitt relativ hoch. Ja? Das heißt also, ich würde mir wünschen, wenn auch noch ein paar jüngere Leute mit dabei sind.
Muss man da denn renommierter Schachhistoriker sein oder kann man auch einfach aus Interesse da mitmachen?
Nee. Jeder, der Interesse hat, kann sich melden. Wird auch nicht verpflichtet, beim nächsten Mal einen Vortrag zu halten, sondern kann teilnehmen und sich das anhören, Freundschaften knüpfen. Und so habe ich das auch mit einem Freund von mir in Brüssel gehandhabt. Das ist ein Schwede, der hat vorher mit Schachgeschichte wenig am Hut gehabt. Ist beigetreten, ganz begeistert, kommt jedes Jahr wieder. Und jetzt, weil Schach in Skandinavien ist, hat er gesagt, mache ich auch einen Beitrag nach ein paar Jahren. Also das ist so der Gang der Dinge. Wenn das Thema einmal fesselt, Der hat in der Regel durchaus Lust, da einmal im Jahr aufzutauchen und je nachdem, worum es geht, kann man sich dann auch aktiv einbringen.
Ja. Gab es denn auch schon Treffen in Deutschland? Weil wir haben mit Schachdorf Ströbeck und so weiter, ne? Schachmuseum Löberitz mit der ganzen Lasker-Historie ja durchaus auch Schachgeschichte zu bieten.
Absolut. Also es gab in der Vergangenheit auch Treffen in Deutschland, das war vor meiner Zeit. Und wir sind auch in sehr engen Kontakt mit der Lasker-Gesellschaft in Berlin. Ja, Thomas Walschede ist nach Sevilla gekommen beispielsweise. Für nächstes Jahr, Jubiläum, werde ich der Generalversammlung vorschlagen, dass wir nach Leipzig-Löberitz gehen. Also das würde sich dann sehr gut ergänzen.
Wie schön. Ich glaube, da gibt es ja jetzt auch den schachlichen Nachlass von Hübner, ne, der da jetzt in Löberitz gerade so ein bisschen ausgewertet wird.
Absolut. Das wäre ein absolutes Highlight für meine Mitglieder. Ja, der Doppelband über Hübner ist inzwischen auch erschienen. Ein ganz tolles Buch, kann ich eben wärmstens empfehlen. Aber wenn man das dann mal im Original sieht, da denke ich, werden einige Mitglieder von uns Interesse haben und dann dafür gerne nach Leipzig oder Löberitz kommen.
Ja. Johnny, bist du jetzt von Schachpolitik angesteckt oder
Naja, von Schach.
Schachpolitik, sage ich schon, Schachgeschichte?
Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man das so hört, klingt das schon verdammt interessant, ne? Und die ganzen
Genau.
Zusammenhänge und auch die interessanten Geschichten. Ich habe das Gefühl, dass das auch früher, jetzt läuft ja viel über Social Media und über solche, also eigentlich unechten Formate. Und das war echter, menschlicher, auch fehlbarer in vielen Dingen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, also wenn ich eines Tages die Zeit habe, stoße ich gerne mal dazu. Im Moment sieht es zeitlich ein bisschen dünn aus. Wobei das in Löberitz, Leipzig, das ist jetzt ja noch nicht so weit weg von mir hier. Also jetzt gerade bin ich in Dresden, aber ich lebe ja südlich von Berlin in Zossen. Das würde ich mir mal in der Tat mit anschauen. Also wenn das dann tatsächlich da stattfindet und der Vorstand oder die
Ja, also
Generalversammlung das
super,
beschließt.
würde ich sofort eine Einladung rüberschicken an die Chess Tigers.
Ja, da kommen wir
Prima.
auf jeden Fall.
Und hier kommt noch eine Frage aus dem Chat von Peters. Kann man auch als Gast teilnehmen oder die Vorträge online hören?
Ja, als Gast können Sie jederzeit teilnehmen. Da sind wir ganz offen. Also brauchen nicht Mitglied sein, nur als Gast sich registrieren ist möglich. Müssen allerdings die Reisekosten selber tragen, nicht? Also wenn es in Kopenhagen oder in Leipzig stattfindet, dann können wir die Kosten nicht erstatten, aber Sie können dann gerne teilnehmen. Vorträge online haben wir schon versucht, einmal. Das war nicht ganz einfach mit dem Livestream, weil wir da von der Technik abhängig sind, die unser jeweiliger Gastgeber bietet. Ja, also in Kopenhagen sind wir in dem Chess House, und ich glaube, da ist es mit einer direkten Online-Verbindung nicht so einfach. Wir haben das im Blick, aber es werden auf jeden Fall die Vorträge nachher auf der Webseite veröffentlicht. Also wenn Sie jetzt auf die Chess History Society Webseite draufgehen, dann können Sie bei den vergangenen Jahrestagungen auch die Slides sich anschauen der Vorträge.
Sehr schön. Johnny, in der Zeitschrift Schach gibt es doch so diesen Fragebogen auf Seite 64. Und da erinnere ich mich an diese typische Frage, die würde ich Ihnen jetzt stellen, Dr. Hofmeister. Wer ist der überbewertetste und Johnny, hilf mir bei der Formulierung, wer ist der am wenigsten bewertete Schachspieler der Geschichte?
Unterbewertet ist
Unterbewertet.
unterbewertetste.
Genau.
Also über- und unterbewertet.
Ja, also überbewertet halte ich Botvinnik. Der wird als immer als der große Patriarch im Sowjetsystem stilisiert, auch derjenige, der mit seiner eisernen Logik alle anderen irgendwie bekämpft hat. Warum? Weil ich glaube, dass Botvinnik tatsächlich sehr stark auch mit außerschachlichen Methoden gekämpft hat. Der hat also den Keres klein gehalten, hat versucht, im Revanchekampf gegen Thal durchzudrücken, dass der Thal spielt, obwohl er schwer krank war und so weiter und so fort. Also der hat aus meiner Sicht nicht mit fairen Mitteln seine WM-Kämpfe bestritten. Und deswegen halte ich ihn für überbewertet. Schachlich war er ein Riese, aber die schachpolitischen Umstände finde ich so schwerwiegend, dass also seine seine drei Titel, ja, da würde ich ihn immer ein Fragezeichen anbringen. Unterbewertet ist schwierig zu sagen, vielleicht Max Oelwe, über den lächelt man immer gerne, der kurzfristige holländische Weltmeister, der dann aber gegen Alichi letztlich doch keine Chance hatte. Oelwe war, finde ich, für Schach unglaublich wichtig als Pädagoge. Ja, der hat also in seiner Zeit Öffnungsbücher, Mittelspiel, Kombination, Strategie so wahnsinnig gut erklärt auf hohem Niveau, dass das, glaube ich, eine Reihe an zukünftigen Schachspielern mit beeinflusst hat, ohne dass man das ablesen kann. Ja? Das heißt also, das war einer der ganz wenigen Weltmeister, der auch sich Gedanken darüber gemacht hat, wie vermittle ich mein Schachwissen. Den anderen war das egal. Die wollten die Besten sein, den Titel gewinnen und that's it. Aber Oelwe war ein großer Schachpädagoge und dann später auch als Vizepräsident natürlich sehr wichtig dafür, dass überhaupt Reykjavik 72 stattgefunden hat. Also vor dem Mann habe ich eine enorm hohe Hochachtung.
Witzigerweise hat das gerade kürzlich Anish Giri genau das, also als er gefragt, wer ist unterbewertet, über Max Oelwe gesagt, hat das, dass er sich darüber aufregt, dass es darüber gar nichts zu lesen gibt, dass was für ein großartiger, nicht nur Spieler etc. war. Und das haben wir jetzt in dieser Ausgabe zum Anlass genommen, Anish Giri mal anzuschreiben. Aber wenn ich das so aufregt, dann schreibt doch bei uns mal was darüber, warum das so ist. Hat er leider abgelehnt, weil er auch viel zu tun hat und so weiter. Aber das ist jetzt inzwischen ein Thema, was wir durchaus auf dem Radar haben. Also, lieber Frank, wenn du da eine zeitliche Kapazität hast, dieses Thema steht bei uns auf jeden Fall auf dem Plan.
Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Es gibt eine tolle Biografie über ihn von Münninghoff, eine holländische Biografie, das heißt, das Leben ist erforscht. Aber dieser andere Aspekt, ja, seine Bedeutung für die späteren Generationen, das kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr betonen. Also können wir gerne nach dem Gespräch vertiefen. Anish Giri übrigens, kleiner Werbeblock, war auch bei Europchess zum Simultan. Ja, wir haben also einmal im Jahr laden wir einen Großmeister ein aus der jeweiligen Präsidentschaft der EU. Und als Holland dran war, haben wir eben Anish Giri angesprochen, der kam auch und hat unsere Mannschaft da gnadenlos mit 24,5 zu einem Halb abgezockt. Das heißt, er hat das simultan sehr ernst genommen, ist aber ein wahnsinnig netter Kerl.
Ja, jetzt könnte man natürlich den Ball aufnehmen und zum Thema Vize-Präsident von Max Oelwe zur aktuellen Wahl überleiten. Ich finde das Thema so schwer, ich will erst die positiven und schönen Sachen machen. Johnny, erzähl doch mal vom deutschen Schachgipfel. Du bist in Dresden gerade in deinem Hotel und bringst frische Eindrücke mit.
Genau, also ich bin gerade im Hyperion Hotel zu Dresden am Schloss. Das haben wir gewählt, weil wir da zufällig vor 1,5 Wochen auch schon mal waren. Und ja, wo soll ich anfangen? Also ich bin angereist am Mittwochabend, wo die meisten Turniere schon relativ weit fortgeschritten sind. Das Turnier findet hier im Kongresszentrum statt, direkt an der Elbe, und war top organisiert. Sehr, sehr spannend. Wir hatten mit den Chess Tigers hier einen Stand, aber nicht nur das, es waren viele Schachpersönlichkeiten da, der bereits angesprochene Thomas Weischütte war da, der ehemalige Bahnchef hat sich blicken lassen, Richard Lutz hat vorbeigeschaut und ich hatte die große Ehre, mich länger mit Helmut Pfleger zu unterhalten, mit Herrn Medler lange gesprochen vom Schachhaus Medler, das waren wirklich Matthias Kribben, also es war wirklich, die Liste war ewig. Ich bin aus dem Gelaber gar nicht mehr rausgekommen. Also eine ganz toll organisierte Veranstaltung hier im wunderschönen Dresden, die dann am Ende ja auch spannende Sieger in den Meisterturnieren gefunden hat. Das waren ja nicht zwingend immer die, die man vielleicht dort erwartet hätte. Und ja, ich habe natürlich viele Gespräche geführt mit Personen, weil wir da auch einen großen Artikel drüber machen werden in der kommenden Schach über den Schachgipfel. Und ja, es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die mich im Gespräch mit Paul Meyer-Dunker zu der Frage gebracht hat, warum man das denn nicht immer hier macht, weil nächstes Jahr soll es wohl in Stuttgart stattfinden, was natürlich auch sehr schön ist, aber man muss ja so einem Hotel etc. immer wieder alles neu erklären. So ein Hotel auf so ein Schach-Event einzustimmen oder auch ein Kongresszentrum, das ist nicht so wie, weiß ich nicht, die x-te Versicherung kommt vorbei und feiert die neuesten Zahlen, sondern Schach ist halt was Spezielles. Gut, fände ich schön, wenn das hier regelmäßig stattfinden würde, weil es ist echt ein toller Rahmen. Und genau, wir haben eben schon das Bild gesehen. Leonardo Costa hat am Ende gewonnen. hat den lange Zeit führenden Bennett Hartner abgefangen. Und ja, Leonardo in letzter Zeit in den Schlagzeilen, weil er von seiner Aussage, dass er auf keinen Fall Schachprofi wird, ja ein bisschen weggetreten ist und sagt, ja, ist vielleicht doch eine Option, ist erstmal ein Schachjahr. Der macht Intensivtraining mit Pavel Eljanov. Und ja, ich hätte mir natürlich am liebsten Dimitri Kollers als Sieger gewünscht, aber dann ist das Leben kein Wunschkonzert. Und ich freue mich für Leonardo sehr, weil der wirklich ein netter, sympathischer Typ ist, dem ich das von ganzem Herzen gönne. Bei den Frauen hat Jana Schneider gewonnen, die ja auch, glaube ich, für die Mannschaft nominiert wurde. Ein bisschen überraschend vielleicht für die Mannschaft nominiert wurde, wenn ich es jetzt richtig, ich hoffe, ich bringe nichts durcheinander gerade, für die kommende Olympiade. Und ja, da hat sozusagen der Bundestrainer dann, also die Richter, anscheinend das richtige Händchen bewiesen. Besonders bemerkenswert finde ich den dritten Platz. Sarah Papp, frühere Holt, die also ja inzwischen zweifache Mutter ist, nur aufgrund von zwei Rückzügen anderer Spieler, Hanna-Marie Kleck und Elisabeth Peetz, überhaupt erst ins Turnier gerutscht ist und dann doch mit einem starken Schlussspurt dann noch Dritte geworden ist.
Ja, und dann haben wir noch die Blitzmeisterschaften gehabt. Ne? Da ist der Rasmus Swane hat in der offenen Klasse gewonnen und die Josefine Safarli, dieses Mal mache ich es richtig, Ex-Heinemann. Bei den Frauen, ich weiß gar nicht, gab es Schnellschach auch oder es gab noch einen Haufen andere Turniere, ne? Das Finale der deutschen Schachamateurmeisterschaft und Senioren gab es noch und also eine Riesenveranstaltung. Ich glaube
insgesamt 13 Turniere.
Ja, Wahnsinn. Haben Sie es auch so ein bisschen aus der Ferne verfolgt, das Event in Dresden?
Ja, aus der Ferne gerne. Was ich toll finde, dass eben dieses Format erlaubt, das so den Stand des deutschen Schachs insgesamt zu sehen. Nicht? Also Männer, Frauen, allerdings auch Kurzformate, Schnellschach und Blitz und so weiter. Das finde ich, gibt einen guten Eindruck, wo wir gerade stehen. Und ich war jetzt nicht vor Ort, aber das ist auf jeden Fall ein Event, das ich hier wahrnehme und auch begrüße, dass es sowas gibt.
Ja, dann hat die bereits erwähnte Emanuel Lasker Gesellschaft zwei Preise vergeben. Johnny, war das auch publik oder?
Es wurde, also was heißt publik, es war nicht öffentlich. Es war beim Galaabend. Gestern Abend wurden die Preise vergeben. Matthias Blühbaum ist also nicht nur dafür, sondern auch für das Prominententurnier heute extra angereist aus Biel, wo es ja für ihn nicht so gut lief. Und ich denke, die Gründe, warum die beiden, also Sandra Schmidt und Matthias Blühbaum, die Preise bekommen haben, kann man sich fast selber denken. Also Matthias natürlich dank seiner großartigen und für Schachdeutschland absolut goldenen Errungenschaften bis hin ins Kandidatenturnier zu kommen. Und Sandra, ja, die Chefin, die jetzt ja sozusagen auch zurückgekommen ist zum Deutschen Schachbund, die Deutsche Schachamateurmeisterschaft organisiert. Aber, und das wurde, so hat mir das Paul-Meyer-Dünker im Gespräch erzählt, ein bisschen falsch nach außen kommuniziert, eben nicht nur zurückkommt, um die DSAM zu managen, sondern auch in Zukunft Turniere wie zum Beispiel den Schachgipfel zu organisieren, der dieses Mal super organisiert, tipptopp, aber absurderweise aus meiner Sicht vom Bundesnachwuchstrainer organisiert wurde. Bernd Vöckler hat das wirklich fantastisch gemacht. Das war vor Ort eine 1A-Veranstaltung. Aber ich finde, in einer Berufsbeschreibung eines Bundesnachwuchstrainers steht nicht unbedingt die Organisation eines Schachgipfels. So toll er das gemacht hat, das war tipptopp. Aber ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft dann auch Sandra übernehmen.
Ja. Aber hatte ich das nicht letzte Woche gesagt, Johnny, dass ich mir vorstellen kann, dass die Sandra noch ein bisschen mehr macht, als die DSAM zu organisieren?
Hast du gesagt, deine Weisheit strahlt ins Universum. Oder
wie gesagt. Aber ich habe auch prognostiziert, dass die Russen noch Kramnik zum FIDE-Präsidenten, nicht Kramnik, Karpov ernennen und ins Rennen schicken. Da habe ich daneben gelegen. Das aber okay, also die Preise für... Da kommen wir gleich drauf. Die Preise für Matthias Blühbaum, um das noch zu Ende bringen, den Viktor, benannt nach Viktor Kortschnoi, und die Sandra Schmidt hat die Vera bekommen, benannt nach Vera Menschik, zu der Frank Hoffmeister vielleicht auch was sagen kann. Das ist eine interessante Figur.
Ja, Vera Menschik, die stärkste Schachspielerin in 20er und 30er Jahre, hat dann auch Unterricht bekommen von Géza Marozi, dem stärksten Ungarn der Zeit, und ist besonders dadurch berühmt geworden, dass sie 1929 in Karlsbad angetreten ist, zu einem großen GM-Turnier, als erste Frau in einem GM-Turnier in Karlsbad. Und dann soll also einer der anderen Teilnehmer den bösen Spruch gebracht haben. Naja, wollen wir mal schauen, wer jetzt zum Vera Menschik Club gehört, sprich diejenigen, die gegen sie nicht gewinnen werden. Und der Autor des Spruchs hat natürlich prompt seine Partie gegen sie verloren, und zwar ziemlich klar. Ich glaube, das war Albert Becker. Also eine starke Frau, die dann auch Weltmeisterin war, Sonja Graf geschlagen hat. Allerdings bei einem Luftangriff in London im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Luftwaffe getötet wurde.
Das ist übrigens
Ja.
eine Person zum Beispiel, wo wir so bei Schachgeschichte sind, wo man aus meiner Sicht sehr, sehr viel lernen kann, auch für die heutige Zeit. Also die Bewegung der Stellung der Frau in der Gesellschaft, im Schachsport. Ich bin da das erste Mal drauf gestoßen durch Norbert Wallet, durch sein Buch über Hastings, als er mir so ein bisschen darüber erzählt hat, über die Hintergründe, wo sie ja auch mal mitgespielt hat. Ja, also das ist eine Person, wo man wirklich sagen kann, also was da Frauen teilweise oder nee, nicht teilweise, sondern zum größten Teil ertragen mussten. Ja, da kann man einiges draus lernen.
Kommen wir zurück zum aktuellen Zeitgeschehen. Ich habe hier ein Bild von Christian Glöckler. Dr. Hoffmann, Sie wohnen ja auch in meiner Nähe und Christian Glöckler auch. Das ist ja fast ein Katzensprung, ja, jeweils. Der gewann das Masters, nee, MTO. Ich komme da immer durcheinander. Also das Turnier, das offene Turnier in Biel, und bekam auch seine erste Großmeisternorm. Und Johnny, es wurden schon Vergleiche mit Vincent Keimer laut. Sind die aus deiner Sicht berechtigt oder sind sie zu früh?
Das wir werden die nächsten Monate zeigen. Also man könnte auch argumentieren, dass Glöckler weiter ist als Vincent Keimer, wenn man die Zeitschiene sieht, in der er diese Fortschritte gemacht hat. Und auch, wenn ich richtig informiert bin, die Ressourcenvergleich, die ihm derzeit noch zur Verfügung stehen. Jetzt wird er ja gefördert und so weiter, aber das war ja jetzt nicht immer so. Dann kann man sogar sagen, wenn sich der Graph fortsetzt, die Steigerung fortsetzt, dann ist er vielleicht sogar vor Vincent Keimer. Gut, ich frage mich immer, was bringen diese Vergleiche? Christian Glöckler ist eine eigene Person mit seinen eigenen Herausforderungen, seinen eigenen Talenten und so weiter. Und es geht doch jetzt darum, dass Schachdeutschland alles dafür tut, damit er so gut wie möglich gefördert wird und dass er möglichst früh ein Kandidat für die Nationalmannschaft wird. Aus meiner Sicht hätte man, wäre die Nominierung nach Biel gewesen, ihn jetzt schon mitnehmen müssen, damit er schon mal an das Niveau gewöhnt wird, damit er sieht, wie die Leute arbeiten, damit er dort, wo er später mal zu Hause sein soll, sich schon mal ein bisschen sozusagen an die Tür klopft. Vor Biel wäre es sicherlich zu früh gewesen, aber jetzt nach dieser Performance, die er da abgeliefert hat, einfach grandios. Und ja, und vielleicht auch mal für die Jungs, die sich ja im Moment, da wechseln sich ja im Moment 6 Spieler immer ab, 5 werden nominiert, dann vielleicht auch mal ein bisschen Druck, mal wieder selber ein bisschen in die Puschen zu kommen, weil da kommt von unten jetzt jemand nach, der gerne einen Platz hätte.
Ja, Dr. Hofmeister, haben Sie einen Eindruck von ihm, vielleicht auch persönlich?
Ja, ich spiele ja bei der Schachvereinigung Eppstein im Taunus in der Hessenliga. Und da hatten wir auch tatsächlich die Chance, mal gegen Wiesbaden im selben Raum zu spielen. Da habe ich ihn live erlebt, letztes Jahr noch. Und mit der Leichtigkeit, mit der er gestandene GMs da geschlagen hat, das war schon wirklich beeindruckend. Ja, also insofern, ich habe zwar nicht das Niveau, dass ich das wirklich beurteilen kann, aber die Art und Weise, wie der seine Partien gestaltet und auch gewonnen hat, hat mich schwer beeindruckt. Ich teile die Meinung von Johnny, dass er möglichst schnell auch in den Kader aufsteigen sollte. Ein kurzer schachgeschichtlicher Vergleich. Wladimir Hort, ja, den wir ja auch gut kennen, hat mit 16 bereits seine erste Olympiade für Tschechien gespielt. Und er ist danach der stärkste tschechische Spieler aller Zeiten geworden.
Okay.
Und was noch in dieselbe Kerbe schlägt bei Christian, der ist ja auch so ein unglaublich netter Junge. Also das ist ja unglaublich, was für eine sympathische, unbeschwerte Art der hat. Da sind andere Spieler in dem Alter ganz, ganz anders, aber der lächelt ständig, wenn man ihn sieht und hallo und so. Also ich hoffe, dass er sich auch das bei all dem Druck, der jetzt sicherlich auf ihm lastet, auch bewahren kann.
So, dann haben wir vor dem FIDE-Thema, das wir tatsächlich ausführlich behandeln müssen, noch eine kurze Schlagzeile. Judith Polgar ist ja auch eine schachhistorisch sehr interessante Person, die eine noch historischere Aufgabe angeboten bekommen hat, nämlich die Präsidentin des von Ungarn zu werden, also nicht des ungarischen Schachverbandes, sondern des ungarischen Staates. Das wurde ihr angeboten, hat sie aber abgelehnt. Hat sie da eine Chance verpasst oder ist das klug oder ja, können wir wahrscheinlich schwer beurteilen, ne? Aber das ist ja schon eine historische Dimension.
Hatte die Chance, Judith mal kennenzulernen auf einem ihrer Schachfestivals in Budapest und auch als die Schacholympiade in Budapest stattfand vor ein paar Jahren, bin ich mit meiner Vereinigung dorthin gefahren und dort hat uns ihr Ehemann auch sehr gut behandelt. Das heißt, ich habe einen gewissen Einblick in die privaten Umstände und ich nehme es ihr ab, dass sie sagt, ich glaube nicht, dass ich für diese Aufgabe gemacht bin. Ja, oder ja, sie hat sich dem verschrieben, was sie macht, nämlich Verbreitung des Schachs in Ungarn mit unglaublich vielen Erfolgen und sie ist auch eine anerkannte Person des öffentlichen Lebens. Aber Staatspräsident zu werden bedeutet eben, der größte Teil der eigenen Zeit ist fremdbestimmt. Ja, also der Protokolltermine noch und nöcher, ab und zu eine Rede halten, Auslandsreisen, Hände schütteln und so weiter. Das muss man mögen, ja. Und sie ist vermutlich einfach zu ehrlich mit sich selbst gewesen, dass sie sagt, sehr große Ehre, aber nicht für mich.
Ja, kann man ihr nicht verdenken. Vor 3 Tagen ist sie 50 geworden, also alles Gute nachträglich. So, und jetzt kommen wir zum Thema Schachgeschichte und vielleicht Schachpolitik. Und vielleicht fangen wir bei der Europäischen Union an, wo sie ja arbeiten. Denn die hat gegen den, er ist noch der aktuelle FIDE-Präsident, den aktuellen Präsidenten Arkadi Dvorkovic, Sanktionen verhängt im 21. Sanktionspaket. Dvorkovic ist aber nicht zurückgetreten, sondern hat nur sein Amt ruhen lassen. Erstmal vielleicht dazu, also haben Sie das, ist das in der EU-Politik, in der Sie sich bewegen, auch so am Rande ein Thema? Oder wie haben Sie es aufgenommen und wie bewerten Sie das, dass er jetzt nicht zurücktritt, sondern nur in Anführungszeichen sein Amt ruhen lässt?
EU-Sanktionen werden einstimmig beschlossen im Ministerrat auf Vorschlag des Hohen Vertreters für Außenpolitik. Ich arbeite für Letztere, das ist die Frau Kallas, estnische frühe Premierministerin. Das heißt also, Sanktionsvorschläge von ihr sind mir bekannt. Die müssen aber einstimmig von allen Regierungen getragen werden, was hier der Fall ist. Was wirft man Herrn Dvorkovic vor? Dass er während seiner Amtsführung davon gesprochen hat, dass die besetzten Gebiete, das heißt also die 4 umkämpften Provinzen in der Ukraine, Teil Russlands sind und auch als Teil der russischen Schachföderation nichts dagegen unternommen hat, dass dort Turniere durchgeführt werden, als ob es sich heute schon um Russland handle. Ja, das ist natürlich ein schwerwiegender Angriff auf die territoriale Souveränität der Ukraine. Und wenn man in so einer exponierten Position ist wie Herr Dvorkovic, dann hat er sich da einfach auf die falsche Seite gestellt und deswegen hat die Union ihn jetzt auf eine Sanktionsliste genommen. Das bedeutet, es gibt hier einen fundamentalen Dissens, der auch nicht so einfach aus der Welt zu räumen ist. Welche Konsequenzen zieht er daraus? Ja, er ist suspendiert, also legt sein Amt nicht nieder, sondern lässt es nur ruhen. Ich schätze, das ist eine typische Formulierung dafür, dass er sich alle Möglichkeiten offen halten möchte, ja, also aber doch nochmal kandidiert. Dazu muss er sich allerdings relativ schnell melden. Ich glaube, die Frist läuft bald ab. Wenn er das nicht tut, dann ist seine Karriere am Ende und dann ist das nur ein Wortspiel. Dann hat sie seine Präsidentschaft effektiv geendet.
Ja, ich glaube, die Frist läuft sogar heute ab oder ist abgelaufen. Ich habe allerdings auf der FIDE-Homepage noch nichts Finales gesehen.
Aber sein Vizepräsidentschaftskandidat, sein bisheriger, hat ja bereits seine Präsidentschaftskandidatur erklärt. Ich habe zumindest so bei Chessbase gelesen, und wenn Herr Turloff kandidiert, dann liest man es wahrscheinlich zuerst bei Chessbase. Genau, also deswegen, das wäre ja schon verrückt, wenn dann Dvorkovic dann doch noch antritt.
Ja. Zu diesem Turloff, Johnny, du hast schon erwähnt, warum man den oder dass man ihn bei Chessbase liest. Zu dem muss man vielleicht auch noch ein, zwei Worte sagen, denn jetzt sind wir wieder bei Prognosen. Meine Prognose ist, dass er der kommende FIDE-Präsident werden wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, also danach, das ist höchstwahrscheinlich, auch wenn es nicht so wahrscheinlich ist, wie wenn Dvorkovic angetreten wäre, dass der nochmal Präsident wird. Das hätte ich für eine sichere Sache gehalten. Ist ein Finanzunternehmer aus Kasachstan und hat jetzt vor kurzem für rund 5 Millionen Euro, zumindest wurde das nach außen kommuniziert, die Summe die Hamburger Firma Chessbase aufgekauft. Ich finde das bisher sehr gut, wie Chessbase das handhabt. Ich finde, die finden da einen sehr neutralen Ton, wenn es um diese Meldungen um Turloff herum geht, und ja, engagiert sich mit seiner Freedom Holding bereits seit längerer in der FIDE, sponsert WM-Kämpfe, hat nach eigener Aussage, glaube ich, im soliden zweistelligen Millionenbereich, vielleicht sogar im dreistelligen Millionenbereich bereits in Schach und Schach und Bildung und so weiter investiert, und genau, will jetzt neben seiner Tätigkeit als Präsident des kasachischen Verbandes nun auch FIDE-Präsident werden.
Jetzt muss man natürlich auch noch die anderen Aspekte betonen, ohne dass ich natürlich Turloff genau beurteilen kann, aber er steht auch auf Sanktionslisten, nicht der EU, sondern auf ukrainischen Sanktionslisten. Sein Unternehmen wurde zunächst in Moskau gegründet, soweit ich es weiß, oder hatte zumindest eine Niederlassung. Er ist in Russland geboren. Das heißt, es gibt natürlich auch Kritiker, die ihn da in einer ähnlichen Schublade wie Dvorkovic sehen. Ich weiß jetzt nicht, Herr Dr. Hofmeister, ob Sie als EU-Politiker da sich aus dem Fenster lehnen dürfen oder gerade wollen. Haben Sie eine Sichtweise auf Turloff?
Nein, dazu kann ich jetzt nichts sagen, außer dass Kasachstan natürlich eine ehemalige Sowjetrepublik war, aber heute unabhängig ist und auch nicht unbedingt außenpolitisch eins zu eins die Moskauer Außenpolitik unterstützt.
Ja, also genau, das habe ich auch mitbekommen, dass Kasachstan versucht, sich gerade so ein bisschen von Russland ja, unabhängig zu machen. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht große Weltpolitik machen. Trotzdem gibt es noch einen weiteren Kandidaten, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das, man mag es nicht glauben, Kyrsan Ilumcinov, der offiziell auch seine Kandidatur erklärt hat. Und der ist ja bekannt aus vorangegangenen Amtszeiten. Und viele sind wenig begeistert, weil er ja, zum Beispiel mit diversen Diktatoren Schach gespielt hat, weil er finanzielle, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich es nicht recherchiert habe, aber man liest nichts Gutes über ihn, sagen wir mal so. Er hat aber die Unterstützung des russischen Schachverbandes, also er ist der offizielle Kandidat des russischen Schachverbandes, nicht Turloff. Johnny, ist das überraschend für dich, dass sie den jetzt wieder aus der Versenkung gezogen haben oder sich jetzt an dessen Seite stellen?
Also ich finde das ja immer ich bin ja in der politischen Welt nicht zu Hause. Aber in solchen Fällen denke ich mir immer, haben sie niemand besseren auftreiben können. Also wenn man schon irgendeinen Russen oder irgendwen durchsetzen will, der auf der eigenen Linie des russischen Verbandes beispielsweise ist, da würde das doch ein Volk von vielen, vielen Millionen Menschen. Da wird man doch einen finden, der nicht komplett wahnsinnig ist. Und das ist für den Herrn Iljumtschinow sicherlich, also da trete ich, glaube ich, niemandem zu nahe, diese Bewertung zu treffen. Das ist ein Mann, der soll es halt einfach sein lassen. Und ich finde das verrückt, dass der ernsthaft jetzt wieder im Rennen drinne ist. Und ja, Ich finde das, also ich vielleicht ist das normal in der Politik, dass man so dieses, diese Selbstüberschätzung hat, dieses Allmächtigsein, dieses sozusagen Unreflektierte und dass man auch niemanden in seinem Umfeld hat, der einmal sagt, wie doof man eigentlich ist. Aber ja, ich find's verrückt. Also das ist wirklich da, als ich als normaler Bürger und alle, der so weit weg ist von diesem ganzen Spiel der Politik, ich finde das einfach nur verrückt.
Ja, Johnny, ich glaube, du gehst davon aus, dass Leute gewählt werden aufgrund ihrer Kompetenz. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also wenn da so ein Delegierter abstimmt auf der Generalversammlung, da viele, da spielen andere Dinge auch noch eine Rolle. Und wenn er von der Russländischen Föderation vorgeschlagen wird, dann haben die Russen in der Vergangenheit ja auch Möglichkeiten gehabt, ob man es glaubt oder nicht, also ihre Botschaften in Drittländern da zu organisieren. Ja, das ist ein echtes Politikum. Und das eine oder andere Mal sollen da auch durchaus Summen unter dem Tisch den Eigentümer gewechselt haben. Also da wird mit ganz anderen Bandagen gekämpft. Und was jetzt eben interessant ist, dass die Kasachen das natürlich genauso auch wissen. Ja, die wissen ja, wie die Russen in der Vergangenheit viele Präsidentschaftskämpfe sozusagen unterstützt haben. Und da werden wir mal sehen, ob die sich dann die Butter vom Brot nehmen lassen.
Aber das verstehe ich alles. Also das verstehe ich, dass das normale Spiel, und ich bin mir sicher, er wird auch von seinen früheren Beziehungen profitieren und von dem, was Dvorkovic jetzt in letzter Zeit schon gemacht hat. Aber wieso er? Also ich meine, also wieso, es gibt doch einen anderen, der halt nicht wahnsinnig geworden ist.
Ja, da hast du einen Punkt, ne? Aber manchmal ist es eben auch so, in der Kürze der Zeit, wenn sie ja keinen anderen identifiziert haben, ging ja doch jetzt alles hoppla hopp.
Ja. Was ich auch auffällig finde, ist, dass alle Präsidenten, ich weiß jetzt den Kontostand von Ilomtschinov nicht, ob er Millionär ist oder tief in der Insolvenz, aber jedenfalls hat er auch schon mit viel Geld zu tun gehabt. Die zwei Deutschen sind Millionäre, der Kasach ist Milliardär. Muss man denn Millionär oder Milliardär sein, um ein Ehrenamt auszuüben?
Es sollte eigentlich keinen Zusammenhang geben, aber die FIDE hat in der Vergangenheit immer auch darauf Wert gelegt, dass zum Beispiel ein Präsident glaubhaft macht, er wolle das Schach nach vorne bringen durch nicht nur Spitzenschach, sondern eben auch Verbreitung des Schach in ärmeren Ländern, große Sponsoren an Land ziehen und so weiter und so fort. Und das zieht natürlich bei einigen Föderationen, wenn die sagen, na gut, also wir bekommen ein bisschen was vom Kuchen ab in der Zukunft, dann scheint das wohl ein guter Mann zu sein.
Aber da muss man auch ehrlich sagen, also kurz, du sagtest auch eben, er hat Schach mit Diktatoren, also das würde ich ihm noch nicht mal vorwerfen wollen, dass er mal Schach mit Diktatoren gespielt hat. Ich finde, es ist eine Aufgabe von einem FIDE-Präsident, alle Föderationen irgendwie unter einen Hut zu bringen und dass man da ab und zu Schach verbreitet, auch in Länder, wo man das politische System sozusagen extrem ablehnt. Ich finde, das ist nicht jetzt so wahr. Also das würde ich ihm jetzt nicht direkt vorwerfen, weil dann kommt man ja auch argumentativ irgendwann auf eine Schlingerlinie, weil inzwischen werden ja auch Präsidenten demokratischer Länder schnell mal als autoritär und so weiter bezeichnet. Und ich meine, im normalen politischen Betrieb ist es doch auch so, die meisten Präsidenten von Ländern sind doch auch recht wohlhabend. Also man denkt natürlich direkt an Donald Trump aus den USA, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber die gehen ja, also es ist, wo, in welchem Land ist denn mal ein Bauer oder ein arbeitsloser Präsident geworden? Also das ist ja auch eher selten. Dass das Leute sind, die am Hungertuch nagen.
Ja. Also an einem Punkt muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich meine schon, dass man sich seine Schachpartner aussuchen kann und dass man, wenn man weiß, der andere ist ein Diktator, dass man dann sich mit dem vielleicht nicht ablichten lässt, auch wenn man FIDE-Präsident ist. Aber okay. Hier kommt noch eine Frage rein von Peters. Bevor wir noch über die deutschen Kandidaten sprechen, das müssen wir auch noch machen, wurde der jetzige Präsident, also Dvorkovic, absichtlich erst kurz vor der Wahl auf die Sanktionsliste der EU gesetzt oder war dies Zufall? Die Frage geht an Sie, Dr. Hofmeister.
Ja, lieber Herr Peters, ich kann Ihnen sagen, dass also die Vorbereitungen über die Sanktionsliste schon Wochen gedauert haben, um nicht zu sagen Monate. Und sich das immer weiter verzögert hat, aber nicht wegen Dvorkovic, sondern wegen ganz anderer Dinge, zum Beispiel, ob der Import von Fischprodukten aus Russland sanktioniert werden soll oder ähnliches. Das heißt, es hat keine vorsätzliche Verzögerung stattgefunden, sondern die Mitgliedstaaten, um im Konsens solche Sanktionen zu beschließen, brauchten eine gewisse Zeit, um dann das 21. Paket tatsächlich abzuschließen.
Okay, dann noch ein Wort zu den beiden deutschen Kandidaten. Also der Jan-Henrik Büttner und der Vadim Rosenstein haben ja kandidiert. Und der Jan-Henrik Büttner hat jetzt bei mir nochmal an Ansehen gewonnen durch einen Tweet, in dem er eben den Anschlag auf einen Schachclub in Kherson, der zerstört worden ist, verurteilt hat als einziger der bestehenden Kandidaten. Weiß nicht, ob Sie eine Einschätzung aus Ihrer Sicht zu den beiden haben. Kennen Sie ihr Wirken für Schachdeutschland, fürs Weltschach?
Ja, nee, da möchte ich mich etwas zurückhalten. Also halte ich es mit Wittgenstein, ja, worüber du nicht genügend weißt, darüber schweige lieber.
Oh, okay. Ich sage immer das Recht, keine Meinung zu haben, aber so gebildet habe ich das nicht, konnte ich das nicht ausdrücken. Johnny, du darfst dich auch auf Wittgenstein berufen.
Nee. Du kennst mich jetzt lange genug, Michael. Du weißt, dass ich auch gerne einfach mit so ein bisschen ungesunden Halbwissen einen raushaue. nein, das ist natürlich super, dass wir da jemanden haben, der auf solche Dinge hinweist. Es ist unglaublich wichtig, klare Kante dort zu zeigen, wo Kriegsverbrechen in dieser Form geschehen, vor allem wenn es unsere Schachbrüder und Schwestern betrifft. Und es sind schon auch ja indirekt Menschen aus der Schachszene dort gestorben, Schachspieler gestorben. Ich erinnere mich an einen, glaube ich, Bobfahrer oder so, der verstorbene Sportler, darunter einen Schachspieler auf seinem Helm hatte und so weiter. Also Hut ab, weiter so sehr, sehr gute und wichtige Aktion, dass man weiß, dass wenigstens einer im Rennen konsequent russische Kriegsverbrechen verurteilt.
Wunderbar, dann Blick auf die Uhr, wir haben eine Stunde, dann kommen wir zu unserem Call-to-Action-Block und Dr. Hoffmeister, ich habe schon angekündigt, Sie kommen auch zu Wort, aber die dürfen sich gerne noch überlegen, denn Johnny, haben wir noch was auf der Chess-Tigers-Liste, worauf wir gesondert hinweisen möchten?
Na gut, was mir in letzter Zeit immer sehr wichtig ist, liked unsere Kanäle, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das ist ein kostenloser Weg, uns zu unterstützen. Dadurch gewinnen wir Reichweite, können mehr Leute mit unserem Content erreichen. Dann, man sieht das bei, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns duzen oder siezen, das ist nicht optimal, das am Ende eines Gesprächs anzusprechen, aber egal. Bei Herrn Hoffmeister haben wir das eben im Hintergrund gesehen, im Moment verdeckt ist der Kopf, die Zeitschrift Schach. Ich habe hier in Dresden mit ganz vielen gesprochen, schaut euch gerne alle auch mal unsere digitale Ausgabe an. Viele haben sich das mal so vorgenommen, da mal zu gucken und so, aber gemacht noch nicht. Also schaut euch das an. Bei Forward Chess kann man die Ausgabe 04 weiterhin kostenlos als Testvariante sich mal anschauen, die komplette Ausgabe, ob einem das gefällt. Und dann, wie gesagt, guten Schachjournalismus unterstützt man durch ein Abo. Käufe am Bahnhofskiosk bringen uns nicht so viel und deswegen freuen wir uns, wenn ihr sozusagen uns den Inhalt und die harte Arbeit mit einem Abo unterstützt.
Genau, und ich kann noch ergänzen, als Betreiber der Seite schachtermine.com, wo Schachturniere gelistet werden, freue ich mich auch immer über die Aktivitäten der Chess Tigers beim Thema Schachturniere. Es gab jetzt den offenen baden-württembergischen Schulschachpokal in Deizisau mit 99 teilnehmenden Schulschachmannschaften, 600 Kinder, die da dabei waren. Also tolle Sache. Und wer weitere Turniere spielen will, der kann auf der chesstigers.de-Seite nach der Goldtour schauen unter dem Menüpunkt Events. Da sind weitere Turniere aufgelistet, wie zum Beispiel das Herbst Open in Deizisau und das Herbst Open in Baden-Baden. Also jetzt schon für Ende Oktober gerne Turniere planen. Nächste Woche haben wir hier den Gedächtnisweltmeister Simon Reinhardt da. Das wird auch sehr interessant. Und jetzt der Ball nochmal rüber zu Dr. Frank Hoffmeister.
Ja, vielen Dank, Herr Busse. Und ich kann nur noch mal sagen, wenn wir nächstes Jahr nach Leipzig kommen im Rahmen der Chess History and Literature Society, wer mal reinschnuppern möchte, einfach eine E-Mail schreiben auf die Webseite. Das geht dann an unseren Webmaster und das kommt bei mir an. Dann kriegen Sie das Programm und die Einladung. Würde mich freuen, wenn auch mehr Schachfreunde in Deutschland sich mit dem Thema anfreunden. Und das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, dass wir uns einfach auch persönlich mal kennenlernen.
Prima. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ein kompetenter und ja, redegewandter Gast. Also es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, trotz des schweren Feed-Themas. Und ja, dann würde ich sagen, weiter so, viel Erfolg und an alle da draußen bis nächste Woche. Schönen Abend zusammen.
Schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. So, prima.